Alright Leute, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich glaube Folge 161. Wir nähern uns immer mehr den 200. Und ja, wir sind heute nicht alleine. Wir haben mal wieder einen Gast. Wir haben ja eigentlich vor, ich glaube, 4 Wochen entschieden, dass wir alle 2 Wochen einen Gast haben möchten. Nach Mara haben wir uns dann den guten, lieben Matti ausgesucht. Der kann sich gleich auch nochmal vorstellen. War ein bisschen schwieriger mit der Terminfindung, weil irgendwie... Ja, bei 3 Personen ist es doch einfach ein bisschen problematischer. Aber ja, wir sind, wie gesagt, heute mit Matti hier am Start. Matti, wie geht's dir?
Ja, gut soweit. Danke für die Einladung. Ich freue mich, mit dabei sein zu können. Und ich habe tatsächlich den Podcast mit der Mara, habe ich gehört.
Sehr gut.
Das hat mich natürlich,
erwartet.
Das hat mich natürlich auch interessiert, weil es ja wirklich krass, was die Mara da jetzt für Fortschritte gemacht hat.
Ja, das ist wirklich und irre.
Da wollt ihr natürlich wissen, ob sie da irgendwas von ihrem Training auch droppt, ob es da irgendein Geheimnis gibt. Ja, aber das Geheimnis scheint viel harte Arbeit zu sein.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das Geheimnis ist einfach, viel hilft viel.
Viel hilft viel, ja.
Ja, ich bin ja auch beim Norman und ich habe quasi sie einmal als Case Study gesehen und deswegen weiß ich so ungefähr, was sie macht. Und das ist halt absurd. Also sie ist ja im Podcast darauf eingegangen, wie viel sie wirklich macht. Ne? Es ist einfach verrückt.
Ja, das ist wirklich krass.
Bei dem Coach von der Mara sind jetzt mehrere im deutschsprachigen Raum. Vielleicht auch aufgrund von dir, ich weiß es nicht, wer als erstes sozusagen bei ihr war. Mhm. Aber da dürfte auf jeden Fall einige Dinge richtig machen.
Ja.
Ja, da sind jetzt wirklich echt viele hin, ja, das stimmt. Ich glaube, also gut, man orientiert sich ja schon immer so an den Athleten von Coaches, so, ja, wie läuft's bei dem, wie sieht der Progress aus? Also denke ich mal, wenn man sich einen neuen Coach sucht und wenn man dann Mara sieht, dann lässt das den Coach schon attraktiv aussehen, auf jeden Fall. Deswegen sind da wahrscheinlich auch so viele hingegangen.
Ja.
Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall trotzdem auch wirklich sehr, sehr krass zu sehen, wie sie sich entwickelt. Und mit den höchsten Dots ever in Deutschland, das ist schon eine Ansage. Also, das ist schon krass. Aber ja, noch mal weiter zu dir. Du kommst aus Österreich, wie man unschwer hört.
Das freut unsere Zuhörenden wahrscheinlich jetzt, dass die dritte Instanz wieder aus Österreich kommt.
Ja, wir haben ja ursprünglich den Podcast zusammen mit Manu gemacht, Manuel Ried. Ja. Und da hat man auch nicht, also er hat auch nicht verstecken können, dass er aus Österreich kommt. Deswegen sind die Zuhörenden das gewohnt und freuen sich jetzt bestimmt mal wieder den österreichischen Akzent zu hören. Was machst du da? Du kannst ja mal ein bisschen erklären, wie lange machst du schon Powerlifting? Bist du gerade noch aktiv im Powerlifting oder nur als Coach? Wie schaut es da bei dir aus?
Also grundsätzlich, im Kraftsport bin ich jetzt eigentlich schon sehr lange aktiv. Mittlerweile sind es über 15 Jahre, das heißt eigentlich über mein halbes Leben. Also ich bin jetzt mittlerweile 31, habe so mit 15, 16 mit Krafttraining begonnen. Wir haben damals ein kleines Gartenhaus gehabt und der Papa irgendwann eine Langhantelbank vom Hofer reingestellt, weil er halt früher auch ab und an trainiert hat und hat noch ein paar alte Hanteln von früher gehabt. Und das hat mir irgendwie taugt. Und dann bin ich eigentlich, ich glaube, nahezu täglich in dieses Gartenhaus gegangen und habe dort Bankdrücken und Konzentrationscurls trainiert. Das waren die 2 Übungen, die ich trainiert habe. Und es war so, dass die, wenn ich über diese alten Multifunktionsbänke kennt, die man halt in so Discountern kaufen kann, die haben meistens, die Handelablage ist sehr eng. Mhm. Das heißt, ich habe, und die Stange, die wir gehabt haben, war auch sehr kurz. Eine lange Stange wäre auch nicht sinnvoll, weil die dann halt auf einer Seite runterfällt, zumindest wenn man sie nicht gleichmäßig beladen hat, links und rechts. Und ich habe dann eigentlich nur Engbankdrücken machen können, weil ich so eng greifen habe müssen. Und ich habe dann wirklich auch sehr, sehr lange, also im Gegensatz zu dem, was heute üblich ist, Ich habe dann wirklich sehr, sehr lange eng gegriffen und eng gedrückt. Das war dann erst einige Jahre später, dass ich dann eigentlich auf so einen, unter Anführungszeichen, wenn man so möchte, Powerlifting-spezifischen Griff umgestiegen bin. Aber so bin ich zum Training gekommen. Vielen von euch ist vielleicht auch der Bürzler Alex ein Begriff.
Ja, der war auch schon mal Gast hier im Podcast vor, 2 Jahren oder so.
Länger. Nee,
noch länger her. Da war er noch mein Coach, da hat er noch gecoacht.
Okay, ja, ich glaube, es juckt ihn eh ein bisschen, aber dass er vielleicht wieder coacht, der hat jetzt einen PhD gemacht. In der Biomechanik. Also schauen wir mal, vielleicht gibt es ein Comeback.
Ein Comeback, also das wäre natürlich aber stark.
Habt ihr jetzt, ja genau. Also ich weiß, dass er mal gesagt hat, dass es irgendwie schon auch natürlich abgeht, auch von früher. Mhm. Aber es ist natürlich dann auch ein Zeitproblem und möchte natürlich dann seine Arbeit auch gut machen, sage ich jetzt einmal. Ne?
Ja.
Und der hat mich eigentlich dann, ich habe den Alex dann kennengelernt, weil der ist Lehrer gewesen an der Schule, in der ich meine Oberstufenzeit absolviert habe.
Okay, ihr habt euch gar nicht im Gym kennengelernt, sondern auf der Schule.
Wie geil ist das denn, dass du Alex bitte als Lehrer kennengelernt hast?
Ja, das ist echt cool.
Ich habe ihn tatsächlich nicht direkt als Lehrer gehabt, aber ich war damals 16, also da war ich in der 7. und da hat er gerade begonnen an der Schule als Lehrer. Das war sein erstes Dienstjahr. Okay. Und da haben sich dann eigentlich unsere Wege, weil ich dann natürlich dort auch die Kraftkammer genutzt habe, und man muss sagen, das ist wirklich sehr, sehr cool gewesen. Also das Borg Wiener Neustadt, die Schule, die ich besucht habe, hat wirklich eine super Kraftkammer gehabt. Oder hat noch immer eine super Kraftkammer, aktuell besser denn je. Und der Alex hat sich der Kraftkammer damals auch sehr angenommen und hat die wirklich gut aufgepimpt. Also teilweise mit Wettkampf-Equipment. Und hat dort selbst immer trainiert. Und dementsprechend haben sich dann dort unsere Wege eigentlich fast schon täglich nach der Schule gekreuzt. Und ja, das war sehr, sehr cool. Ich habe zu der Zeit Pit Force trainiert.
Also das mit dem kurz ablegen und dann...
Richtig, richtig. Das war meine erste Literatur. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich glaube, über YouTube bin ich auf die gestoßen und die haben halt dieses System damals als das beste System angepriesen.
Na klar.
Haben wir gedacht, okay, das hole ich mal. Das Buch, das Cover von dem Buch, das hat auch echt gefährlich ausgesehen. Das war so dunkel, violett und Pit Force und halt irgendwie ein nackter Oberkörper drauf. Und das hat mich irgendwie damals angesprochen, muss ich sagen. Das habe ich mir geholt und ich habe dann auch nach dem trainiert. Aber die Fortschritte waren, ich würde sagen, mittelmäßig. Und der Alex hat mich dann eigentlich quasi erlöst, gerettet vor diesem Programm und hat mir damals dann eigentlich ein 531 verschrieben vom Jim Wendler damals.
Ein schönes Wendler, ja. Ich habe gerade das Cover gegoogelt. Leute, das müsst ihr mal machen, wenn ihr die Folge hört. Das ist ja wirklich, das ist ja richtig geil. Von professionelles Intensitätstraining von Carsten Pfützenreiter.
Richtig, richtig.
Und ein richtig schöner Wettkampf-Bodybuilder Ausschnitt, also nur der Oberkörper, ohne Beine, ohne Kopf, auf so einem original 1980, Anfang 90 Cover. Exakt so, wie man sich das vorstellt, von da, so sieht es aus, richtig geil.
Also du kannst das nachvollziehen, dass sie mich damals angesprochen haben.
Ja, ja, ja.
Ja, und er hat mir damals eben nicht, ich habe dann nicht 531 direkt trainiert, sondern der Alex hat das ein bisschen angepasst damals. Das hat er den Schülern, Schülerinnen, die trainieren wollten, empfohlen. 753. Das heißt, alle, die Jim Wendler kennen, oder das Programm kennen, man trainiert immer einen, oder man arbeitet sich zu einem Top-Set hoch. Und in der ersten Woche, oder ich glaube, das ist dann die zweite, wird dann dieser 5-Plus-Satz mit mindestens 5 Wiederholungen trainiert und wenn es gut geht, macht man mehr Wiederholungen. In der darauffolgenden Woche dann 3 Wiederholungen, mindestens 3 und wenn es gut geht, mehr als 3. Und in der letzten Woche dann mindestens 1 und wenn es gut geht, mehr. Und damit man von den Wiederholungszahlen nicht zu niedrig ist, hat der Alex eben dann das angepasst und ich habe dann, man hat dann zumindest immer 7 Wiederholungen gemacht, zumindest 5, zumindest 3. Und das hat eine Zeit lang eigentlich sehr, sehr gut funktioniert, dieses Programm. Irgendwann war es dann aber so weit, und an dem Punkt, glaube ich, sind alle gestanden, die 5-3-1 mal trainiert haben, dass man sich gefürchtet hatte vor dem Top-Set, ob er die angegebenen Wiederholungen schafft. beziehungsweise, dass man mehr Wiederholungen schafft, als man im letzten Zyklus durchlaufen hat, weil sonst war alles umsonst. das war aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit. Ich kann auch dann noch ein paar Geschichten erzählen. Ich habe dann auch eine Zeit lang olympisches Gewicht eben gemacht, 2 Jahre nach der Matura mit von 18 bis 20. Habe 2012 auch, von 2012 bis 2014, von 18 bis 20. Habe dann auch 2012 meinen ersten KDK-Wettkampf einmal gemacht. Mhm. Damals KDK eigentlich Raw hat da eigentlich erst begonnen. Also da gab es bei uns in Österreich noch gar keine Staatsmeisterschaften Raw. Da gab es nur österreichische Meisterschaften. Ich habe da auch damals bei einer österreichischen Meisterschaft mitgemacht. Ich bin gar nicht jetzt 100% sicher, aber ich glaube, irgendwann zwischen 2010 und 2012 muss auch die erste WM-KDK Raw stattgefunden haben. Da war der, soweit ich mich erinnern kann, der Pützler Alex auf jeden Fall auch dabei, und ich bin nicht sicher, ob es Südafrika oder Russland war. Mhm. Aber das war wirklich in den Kinderschuhen eigentlich zu der Zeit.
Ja, voll.
Dementsprechend sind auch noch wenige Leute gestartet und von der Location natürlich noch sehr, sehr underground-mäßig, sage ich jetzt mal.
Irgend so ein Hinterhofs-EWM.
Ich meine, man muss sagen, dort, wo die österreichischen Meisterschaften waren, das war eigentlich für den damaligen Standard schon recht gut. Aber da hat sich natürlich auch von der Veranstaltungsgröße, von der Aufmachung der Veranstaltungen mittlerweile einiges getan. Kann man auf jeden Fall nicht mit einer deutschen vergleichen. Ich habe dann 2017 bin ich auch einmal oder zweimal international gestartet, EMWM bei den Junioren in der Klasse bis 93. Das war auch eine sehr, sehr coole Zeit, auch eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte.
Was waren da deine Bestleistungen, also zu dieser spezifischen Zeit, als du international gestartet bist, so um das in Relation setzen zu können?
Ja, ich habe damals bei der EM war zuerst, da habe ich 2,40 gebeugt, 175 gedrückt und 2,67 habe ich gehoben. Oder waren es 2,72, bin ich jetzt nicht sicher. Bei der WM waren es dann 2,42 Beuge, auch 175 drücken und 2,70 heben. Und es war, 6, kann mich erinnern,
87,5.
6,87,5 und ja, richtig. Ja. Und das war damals zu der Zeit auch, um das in Relation zu setzen, jetzt nicht um zu prahlen, aber damals war das zu der Zeit sogar österreichischer Rekord.
Ja,
in der Klasse bis 93. Aber das ist mittlerweile ein Total, mit dem man sich nicht mehr für die DM qualifiziert.
Ja, genau, wollte ich gerade
sagen, dass sich
das verändert hat.
Ich weiß noch, das war ja, als ich angefangen habe, lag der deutsche Rekord in der 105er bei den Aktiven irgendwie bei 777,5 oder so.
Mhm.
Irgendwie so. Und das ist halt krass, wie sich das entwickelt hat.
Das ist einfach jetzt 15 Kilo über deutscher Norm. Für die 105er.
Ja.
Was ja stark, also natürlich, man kann es immer in Relation setzen, aber das ist auf jeden Fall schon eine gute Leistung. Also sie in der 75er halt machen in der 105er.
Komplett, das darf man nicht irgendwie verwechseln. Das ist schon ein immenses Gewicht, was man da durch die Gegend bewegt. Also auf jeden Fall.
Das ist bei euch halt krass, wie hoch auch die Dichte ist. Also dass ihr euch das quasi leisten könnt oder eigentlich das machen müsst, dass ihr so hohe Normen habt für die DM.
Ja. Das auf jeden Fall. Das ist schon ordentlich. Da heißt es auch wirklich was, auf einer deutschen zu starten, sich dafür zu qualifizieren. Was ja auch gut ist. Aber nochmal weiter im Kontext bei dir. Du bist dann international gestartet als Junior. Und wann, um das auch zeitlich einzuordnen, weil das habe ich auch für den Fragesticker in meiner Story genutzt und das ist irgendwie so ein ikonisches Bild, was ich mit dir verbinde, auf der, ich glaube, das war auf der Mühlviertler,
Ja.
mit deinem goldenen Golden Boy-Era Singlet oder nicht mal Singlet, sondern
Hattest du nicht auch
war.
irgendwie so, waren das nicht sogar so goldene Hörner oder sowas, die du getragen
Na, das.
hast? Haben
Na. Goldene Hörner habe ich nicht gehabt, aber das Orge bei solchen Geschichten, es wird immer ärger.
Naja.
Wie ist das zustande gekommen?
Der hat
Was?
Hörner damals aufgehabt
Ja, aber die Hörner hatte Gino auf,
Ah, die Hörner hatte Gino.
aber
Das kann sein,
nichtsdestotrotz
ja.
hattest du nicht sogar goldene Grills drin?
Das ist tatsächlich richtig. Das ist
Ja,
meine, also ich
absolut.
zähle. Aber das ist auch eine lustige Geschichte. Also vielleicht, um auf die Frage zurückkommen, wann war das? Das war 2019, die
Okay,
Mühlviertler
dann ist
Kreuzfeldmeisterschaft, wo ich da gestartet, an der ich da gestartet bin. Dieses Bild ist mir übrigens gestern geschickt worden, weil, also das Bild, ich denke, das Bild, das du ansprichst, zu dem Bild gibt es schon mehrere Geschichten. Weil da bin ich natürlich auch von meinen, dieses Bild ist im Internet zu finden und da bin ich natürlich auch schon von meinen Schülern öfter auch angesprochen worden. Sieht das so niedlich aus? So,
ja.
ja, das
Das
bin ich, ja.
war Ja, aber du siehst da ja unfassbar stabil aus. Also, holy shit, da kommt wirklich jeder Muskel in Perfektion raus. Also, da kann man, kann, man könnte seinen Lehrer schlechter finden im Internet. Also,
den Schülern taugt es eh meistens, ja. Nein, das glaube ich. Aber zu den Grills vielleicht, die Geschichte, die
Ja.
ist ganz lustig. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr ganz identifizieren mit diesem goldenen Singlet, was ich damals angehabt habe. Das ist doch jetzt mittlerweile auch schon einige Jahre her. Also ich würde es nicht mehr tragen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich ganz genau darauf gekommen bin. Aber ich glaube, ich war tatsächlich einer der Ersten, der sich dann auch irgendwie auf der Mühlviertler Kreuzfeldmeisterschaft irgendwie verkleidet hat. Und mittlerweile verkleiden sich ja dort fast alle. Es gibt ja auch immer ein Motto, das gab es ja damals so noch nicht.
Okay,
Jetzt ist zum
interessant.
Beispiel das Motto Back to the Barbell. Also da werden jetzt dann sozusagen, sie machen ja auch immer so Trailer, wo sie das Motto kurz erklären. Und damals war es dann so, dass bei der Mühlviertler Meisterschaft, auf der ich gestartet bin, da war es dann so, dass man auch schon versucht hat, ein bisschen eine Story drum zu bauen. Und die haben dann, das habe ich tatsächlich nicht gewusst, aber die haben eine goldene Hantel, die goldene Hantel von ATX gekauft. Und die haben im Vorfeld auch ein Video gemacht, dass sozusagen nur der Golden Boy die goldene Hantel heben kann. Das ist sozusagen eingespielt worden, bevor überhaupt die Mühlviertler Kreuzfeldmeisterschaft begonnen hat. Ich habe dieses Video gar nicht gesehen, weil ich war hinten Backstage sozusagen, hab aufgewärmt. Und dann war der Erstversuch. Ich wollte, glaube ich, Erstversuch 2,50 machen. Und Alex hat damals gesagt, na, mach 2,55, mach 2,55. Und ich habe, warum soll ich 2,55 machen? Ich war nicht so fit an dem Wettkampf. Und er hat gesagt, na, mach nur 2,50. Und die wollten dann 2,55 machen, dass sie halt die Hantel nur Gold beladen können. Nämlich mit der goldenen, also mit der ATX-Stange, dann mit zwei Schnellscheiben, zwei goldenen Schnellscheiben, zwei 50er Hantelscheiben und den Verschlüssen halt. Und sie haben dann eh nicht 2,55 beladen, sondern sind meinem Wunsch nachgekommen, nur 2,50 zu laden. Aber da waren, glaube ich, nur Klammern drauf und keine Verschlüsse. Aber das war zum Beispiel eine Story von der Mühlviertler, an der ich gestartet bin. Und jetzt habe ich immer noch nicht die Geschichte von den Grills erzählt. Ich erzähle es noch, oder?
Ja, gerne.
Ja,
Ist voll spannend. Ich finde es mega interessant.
ich bin mit diesem Singlet, das ich mir bestellt habe, wie gesagt, ich kann es aktuell nicht mehr sagen, warum ich mir das bestellt habe. Irgendwie, glaube ich, habe ich es zu der Zeit lustig, cool gefunden. Vielleicht habe ich den Spitznamen Golden Boy aufgrund meiner Haare, die Haarpracht, die damals noch voller war, bekommen und habe deswegen gedacht, ich schmeiße mich in so ein goldenes Singlet. Kann ich mich nicht mehr so genau erinnern. Auf jeden Fall habe ich das Singlet dann im Gym auch einmal angehabt und bin damit in die Umkleide gekommen. Und dann sagt ein Typ zu mir, orges Outfit oder irgendwie so. Und ich so, ja. Und er so, wieso brauchst du das oder so? Und ich so, nein, das habe ich für einen Wettkampf. Und er so, ah, okay. Und na, da wäre eigentlich noch geil, wenn du so Grills hättest. Und ich so, ja, okay, ja, wäre eigentlich geil. Und er so, nein,
Natürlich.
ich bin Zahnarzt. Ach was.
Okay.
Und ist der Typ halt wirklich Zahnarzt gewesen? Der Claudio. Und der hat mir dann Tage, irgendwann später im Gym, wie er auch zum Training gekommen ist, sind wir auf die Toilette gegangen. Und der hat mir dann, ihr kennt das, wenn man so eine Zahnspange bekommt,
Ja, das zum Draufbeißen.
zum Draufbeißen, so den Kopf in den Nacken,
Ja.
hat er mit mir Grills gemacht, die mir dann, die auf mich tatsächlich angepasst sind. Also die kann tatsächlich nur ich tragen. Ja, eigentlich auch ziemlich abgefahren, wenn ich so drüber nachdenke im Nachhinein.
Ja.
Das ist echt, sowas gibt es auch nur im Gym. Weiß ich nicht, das passt irgendwie da rein.
Das passt dazu, ja. Das
Das
stimmt.
passt wirklich dazu. Ach, krass. Okay, ja, und dann hattest du Grills und dann hast du das Outfit. Also hast du das Outfit dann zweimal gerockt auf der Mühlviertler
Ah,
oder?
tatsächlich nur einmal,
Ach
ja.
so, aber das war. Wie sind die Grills dann noch dazugekommen? Weil du hast dich
Na,
quasi
das
in dem Singlet aufgewärmt, nee, in dem Singlet einmal trainiert im Gym.
im Gym habe ich es einmal, glaube ich, Probe angehackt oder so.
Ah, okay.
Und da hat mich der Claudio darauf angesprochen, was ich da vorhab.
Okay. Und dann kamen noch die Grills dazu. Ah.
Dann kommen die Grüße zu, genau. Right on
Okay.
time.
Okay.
Krass. Ja, gut. Und die Hantel, die ist, glaube ich, immer noch im Gym, oder?
Die Hantel, die haben sie mir damals tatsächlich geschenkt,
Ach,
also von
krass.
Outdoor Fitness Freistadt, der Verein, der die Mühlviertler veranstaltet. Und die ist aktuell auf der Uni, auf der Sportuni,
Aha.
weil ich unterrichte auf der Schmelz, also so heißt die Schule, GRG 15 im 15. Bezirk in Wien. Und neben der Schule ist gleich die Sportuniversität. Und dadurch, dass ich dort in Freistunden dann öfter trainieren gehe und wir dort keine Powerlifting-Langhantel haben, also die Hantel ist lange im Gym gestanden und dann habe ich sie, nehme ich mit, weil wir brauchen auf der Uni auch eine Powerlifting-Langhantel und seitdem ist sie auf der Uni und
Okay, okay.
hat jetzt mehrere Jahre dort eigentlich ganz gut gedient. Mittlerweile haben wir auch auf der Uni ein paar ATX, zwei ATX-Wettkampfkombos und auch ATX-Powerlifting-Langhanteln.
Ach,
Ach,
wissen
cool.
denn eigentlich die Lehrlinge dort, also die Studierenden, was das für eine ikonische Langhantel ist?
Ich denke, die ein oder andere Person hat sich hier gewundert, warum die Gold ist, ja.
Geil. Ja, und um da so ein bisschen fast forward weiterzumachen, also wann hast du denn dann, also du warst jetzt auf der Junioren, WM 2019, wie hat sich denn von dort aus weiter deine Laufbahn als Athlet entwickelt und wann ist vor allem auch in deiner Perspektive dann das Coaching-Dasein dazu gekommen?
Ja, also vielleicht noch die sportliche Laufbahn ein bisschen abzurunden, abzuschließen. Also ich habe 2019, das war auch in dem Jahr, in dem die Mühlviertler war, das war ein Monat vor der Mühlviertler, da habe ich mein bestes Total damals gemacht mit 705 Kilogramm, auch bis 93 Kilogramm. Und nachdem habe ich massive Rückenschmerzen entwickelt. Nach der Mühlviertler Kreuzweltmeisterschaft, nicht nach der Mühlviertler, aber im Laufe 2019, 2020. 2020, glaube ich, habe ich ein Jahr wirklich starke Rückenschmerzen gehabt. Würde ich nicht empfehlen. Ich habe das nie anschauen lassen. weil ich mir gedacht habe, na, so wird schon nicht so schlimm sein. Ich habe gewusst, da muss was hin sein. ja, im Endeffekt ist das auch eigentlich der Grund, also die Rückenprobleme, die verfolgen mich eigentlich seither und die machen ein progressives Training, sage ich jetzt einmal, schwer möglich. Weil ich denke, da müsste ich einfach über längere Zeiträume, vielleicht kommen wir eh noch darauf zu sprechen, spezifischer trainieren können, sagen wir so, um jetzt auch die Zahlen von damals zu schlagen. Und gerade auch wenn dann externe Stressoren dazukommen, das ist jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt weniger geworden, war das eben, wie gesagt, doch schwierig, da progressives Training stattfinden zu lassen. Und zuletzt war es auch so, dass ich mir gedacht habe, hey, nicht um jeden Preis. Also ich sage so, ich habe schon im Hinterkopf, es wäre noch cool, weil ich ja jetzt auch zuletzt, wenn ich gestartet bin, 105er gestartet bin, ähnlich viele Punkte vielleicht zu machen wie der 93er, dementsprechend ein höheres Total, was glaube ich, denke ich, auch grundsätzlich möglich sein müsste. Aber dazu müsste halt da müsste der Rücken mitspielen, sage ich jetzt mal.
Ja.
Genau, das ist so meine sportliche Laufbahn jetzt im Kraft-Dreikampf. Ich habe dann noch natürlich einzeln schon noch Wettkämpfe gemacht, aber das beste Total war im 2019. Bankdrücken habe ich dann auch noch vereinzelt Wettkämpfe gemacht, da habe ich dann noch ein bisschen mehr gemacht, da habe ich noch 190 gemacht. Und jetzt zum Coaching. Ich habe eigentlich zu Beginn meiner Trainingslaufbahn durch Coaching und auch Programming, das hat mich gar nicht interessiert. Also wirklich null. Ich habe mich halt nur als Athlet gesehen. Und irgendwann dann, weil ich habe auch, muss ich sagen, sehr lange einfach planlos trainiert. Also muss man einfach so sagen, ich habe so das 5-3-1 trainiert. Ich habe dann auch später mal 5-3-1 wird das geheißen Beyond 5-3-1 trainiert. Da gab es dann noch so Joker-Sets, was eigentlich auch schon einen ganz gut coolen autoregulativen Ansatz gehabt hat. Aber es war doch auch viel einfach Freestyle, sage ich jetzt einmal. Dass man einfach ins Gym gegangen ist und sich irgendwas ausgesucht hat, irgendeinen Lift, den man trainiert hat oder irgendeine Wiederholungszahl. Viel ausgemaxt hat. Nicht immer nur One-RM, sondern auch wenn im 5-3-1 zum Beispiel, da ist drin gestanden, es gab eine Variante, Boring but Big, das war auch ein Wahnsinn, der Name allein war schon geil. und Boring but Big war, dass du einfach nach deinem, wenn du Kreuzheben gemacht hast, hast du nachher als Assistance 5x10 Kniebeugen gemacht. Und wenn du an dem Tag, wo du Kniebeugen gemacht hast, hast du nach deinem Topset sozusagen 5x10 Kreuzheben gemacht.
Alter, und, okay.
Ich habe dann irgendwann später, das war glaube ich vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 2-3 Jahren, bin ich irgendwie nochmal auf dieses 5-3-1 gestoßen und da ist drin gestanden, dass man das mit 50% von deinem One-RM machen soll. Und jetzt sei mal dahingestellt, ob das jetzt vom Intensitätsbereich oder von der Intensität richtig ist für das 5x10 oder ob es da bessere Möglichkeiten gegeben hätte, das zu programmen. Aber wie habe ich das damals gehandhabt? Naja, ich habe ein Gewicht genommen, mit dem ich wahrscheinlich 8 Wiederholungen geschafft habe und habe dann 8, 7, 7, 6, 5 Wiederholungen oder so gemacht. Aber da war jeder Satz am Limit. Also da hat sich, wie gesagt, viel getan und irgendwann dann 2018 ist dann bei mir 2017, 2018 das Interesse eigentlich war Interesse da, sich da mit Training mehr auseinanderzusetzen. Und ich habe dann 2018 auch die Strength Coach Ausbildung bei Intelligent Strengths gemacht. Die habe ich dann 2019 abgeschlossen. Und ich habe im Laufe dieser Ausbildung dann auch 2018 meinen ersten Trainee bekommen. Der startet übrigens heute auf der Rüffitler Kreuzweltmeisterschaft.
Ja, geil.
Also den habe ich jetzt echt schon lang. Also,
der ist auch noch bei dir.
Der ist auch noch bei mir. Der schreibt mir dann immer, wenn wir Jubiläum haben. also mittlerweile müssen es jetzt eigentlich 7 Jahre sein.
Krass, okay.
Doch schon relativ lange Zeit. Ja, und so hat das angefangen. Dann habe ich nach und nach halt immer mehr Leute betreut, wobei ich jetzt nie so viele Leute betreut habe, wie vielleicht andere Coaches betreuen, die es vielleicht auch Fulltime machen. Also das Höchste, was ich an Athleten, glaube ich, gehabt habe, waren rund lieber 20. Also ich glaube, ich bin meistens leicht unter 20 jetzt gewesen, die letzten 3, 4 Jahre. Und ich würde sagen, von 2018 bis 2021, 2022 hat sich das so aufgebaut, dass ich halt, bis ich halt rund 20 Athleten, Athletinnen gehabt habe. Ja, so ist das eigentlich entstanden im Coaching.
Nice, okay. Ja, genau. Ich habe dir ja schon im hineingeschrieben, dass wir gerne so ein bisschen mit dir über dein Coaching, die Philosophie, die du hast, sprechen und auch eben, wie du das Ganze strukturierst und gestaltest, weil ich glaube, also du coachst ja unter anderem auch den Currywurst. Ich habe gerade tatsächlich seinen Namen vergessen.
Tim
Tim, ach
Hubi.
genau, Hubi, ja. Also einen beachtlichen Athleten, der sehr viel Quatsch macht, wenn er irgendwie nicht von dir auf den Deckel bekommen kann und du da bist.
Die
Meine
Story
Meinung.
hatten wir auch schon mal im Podcast. Ich
Ja,
weiß nicht,
genau.
ob die, ob ich weiß nicht, ob dir das überhaupt so bewusst ist, was er zur, was war das, Bayerische?
Ja.
Zur
Bayerische.
letzten bayerischen Meisterschaft, wie er seine Opener gewählt hat.
Also ich habe ihm was geschickt, auf jeden Fall.
Ja,
Ja, genau.
wir saßen ja neben ihm, als er die
Wir saßen
Opener
neben.
eingetragen hat.
Er hatte seine Startkarte und er hatte den Plan von dir. Und wir zwei saßen bei ihm am Tisch und haben ihm so ein bisschen zugeschaut, wie er seine Startkarte ausfüllt. Und er saß da. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt erzähle, weil ich meine, gut, er hat es eh gemacht, also von daher.
Wir haben es schon einmal
Wir haben
erzählt.
es auch schon im Podcast erzählt, ja, also von daher, ja. Er saß dann da, ich mache das nur ganz kurz zur Einordnung, dass sich auch die Leute nochmal daran erinnern. Er saß dann da, hat den Plan von dir mit dir offen gehabt und hatte seine Startkarte und schaut so rein. Okay, Kniebeuge, Opener. Ja, ich weiß nicht, was du ihm geschrieben hast. Ich glaube,
Wie
irgendwie
viel war schon?
2,75 oder so. Da meint
Oder
er.
85 oder sowas.
Na, für ein Opener weniger. Weniger.
Ja, okay.
Weniger auf jeden Fall.
Oder ja, auf jeden Fall irgendwie so, du hattest irgendwas geschrieben, meinte er. Na, nee, 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 also das ist ja viel zu wenig. Okay, dann machen wir mal zwei, keine Ahnung, einfach 10 Kilo mehr im Beuge-Opener rein. Dann Bank. Ja, Bank, nee, das ist ja auch ziemlich wenig. Okay, schreiben wir auch mal mehr rein. Kreuzheben. Ja, nee, nee, also komm, da machen wir auch 10 Kilo mehr. Wir saßen
Ja.
daneben und dachten uns so, der Matti
Oh,
wird sich
Tim.
bestimmt was dabei gedacht haben. Was
Ja,
machst du?
wir haben so ein, so eine Vereinbarung. Die bayerische Karim, die deutsche gehört mir.
Ah, okay, daher kommt das.
Ah, ich meine,
Okay.
inoffiziell sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber bei der bayerischen habe ich jetzt einfach nie dabei sein können. Und bei der DM war ich jetzt doch die letzten 2 Male. Und ich muss sagen, letztes Jahr zum Beispiel hat es bei der Bayerischen auch sehr gut geklappt, was er gemacht hat. Wie gesagt, auch ich hätte die Versuche anders gewählt. Aber er hat, wobei, ja, Kreuzheben war dann nicht so, aber grundsätzlich Beuge hat sehr gut geklappt. Und ja, da, aus so einem Wettkampf, auch immer, wenn ich es vielleicht nicht so anlegen würde, kann man auch einige Erfahrungswerte ziehen. Und
Ja.
ist dann gut vorbereitet und weiß dann umso besser, was geht, und was vielleicht nicht geht.
Ja, genau. Und du bist ja auch noch der, also wenn ich mich jetzt nicht irre, der Coach von der Rebecca.
Genau auch.
Genau. Und genau, deswegen würden wir gerne so ein bisschen, habe ich ja gerade schon gesagt, so über dein Training und die Philosophie sprechen. Und ich weiß, sowas ist fies, aber ich fand die Idee ganz cool. Wenn du deinen Coaching-Ansatz oder deine Philosophie vielleicht mal versuchst, mit einem Satz zu beschreiben.
Muss ich kurz nachdenken?
Das ist voll okay.
Erfolgreich sind jene, die es schaffen, nachhaltig langfristig stärker zu werden.
Taugt uns.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, das ist jetzt keine, ich glaube, dieser Satz, das war jetzt keine Überraschung. Und ich glaube, wenn ich sehe, was ihr so macht und was jetzt andere Coaches in unserem Umfeld so machen, ist das mittlerweile bei allen angekommen, dass alles andere einfach kein gutes Coaching ist, würde ich jetzt einmal behaupten.
Ja.
Das denke ich auch.
Ist halt sehr kurzfristig gedacht. Ne? Da gab es ja vor drei, vier Jahren eine kleine Truppe mit kleinen Menschen, die das anders meinten.
Weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, ja, einfach. Also so eine jüngere, aufstrebende Gruppe.
Okay, okay.
Ja, aber ist auch wurscht. Was bedeutet denn dann für dich konkret so quasi langfristiger Fortschritt? Also wie bringst du dann auch wirklich Athleten dazu, ja, diese Geduld mitzubringen? Weil ich weiß jetzt nicht, was so der Altersdurchschnitt deiner Trainierenden ist. Aber ich meine, mit Sicherheit kennst du es auch aus deiner Jim-Bendler-Zeit. diese Delayed Gratification, die man ja braucht, wie entwickelst du das bei einem Athleten, den du halt betreust?
Also ich denke, es werden auch keine Geheimnisse sein, die ich jetzt hier droppe. Aber ich denke, was mal ganz, ganz wesentlich ist, also wenn ich eine Person übernehme, schaue ich mir mal grundsätzlich immer die Technik an. Und meistens ist es dann so, dass ich der Person im ersten Block deutlich leichtere Gewichte in den Plan schreibe, als die schon bewegt hat. Weil dessen muss man sich bewusst sein, eine Verbesserung der Technik geht meistens immer mit einer Reduktion der Handellast einher. Es ist nicht so, ich verbessere meine Technik und deswegen kann ich gleich was draufpacken. Das funktioniert vielleicht beim Bankdrücken, wenn ich eine bessere Brücke schaffe zu machen, dann kann ich vielleicht dadurch direkt mehr Gewicht bewegen. Aber grundsätzlich gehen Technikanpassungen immer mit vorerst einmal weniger Handellast einher. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, also neben Technik, ist einfach das Load-Management, die Gewichtsauswahl super entscheidend. Ich bin ein riesen Fan von diesem Spruch, lift the right weight, the right number of times. Und der bringt eigentlich für mich das auf den Punkt, was gutes Coaching ausmacht. Und wenn ich jetzt ein Gewicht wähle, das einfach auch jetzt im Hinblick auf meine Technikziele zu hoch ist, dann, ich sage es jetzt mal so, geht die Technik auch in den Arsch. das heißt, das hängt auch extrem zusammen. Es gibt natürlich vielleicht Personen, die auch bei sehr hohen Intensitäten, sehr intensiven Training auch die Technik dann perfekt halten können. Da ist es dann eher einfach nur, dass man schauen muss, wie geht es mit Ermüdungsmanagement, beziehungsweise wie viel Stimulus braucht die Person wirklich. Aber das ist eigentlich eng gekoppelt an Technik und Load Management. Und ich glaube, dann ist es einfach wichtig, wenn man eine Person einmal eingestellt hat, für die Person die richtigen Trainingsgewichte gefunden hat, sprich, die Person kann die Technik so ausführen, wie man sich das vorstellt, sage ich jetzt mal. Natürlich, Technik ist ein Spektrum. Es gibt nicht die eine richtige Technik, aber es gibt ein Technik-Leitbild, was ich im Kopf habe zum Beispiel. Mhm. Und das ich schon anstrebe, aber von dem ich dann auch individuell Abstriche mache, wenn ich eine Person gerade auch schon länger habe. Mhm. Und wenn ich Technikbild, das ich habe, im Kopf erfüllt ist und die Person die entsprechenden Gewichte dann auch sauber bewegen kann, dann gilt es von da ein richtiges Progression oder ein gutes Progressionsschema zu haben. Das heißt, dass man einfach, ich würde sagen, für Block zu Block einfach ein bisschen mehr macht. Das heißt jetzt auch, natürlich kann man auch, wenn es gut läuft, einmal ein bisschen größere Sprünge machen und die mitnehmen. Aber ich glaube, es macht einfach keinen Sinn, ich glaube, da würden Sie mir zustimmen, am Ende des Blocks, nur weil es geht, immer auszumaxen. Es kommt halt auch immer darauf an, ja. Nur weil ich jetzt 10 Kilo mehr bewege, als ich eigentlich als eigentlich im Plan steht, heißt das nicht, dass ich im nächsten Block auch alle Gewichte mit 10 Kilo mehr machen kann oder sollte. Weil dann schieße ich mich im Endeffekt ab. Das heißt, ich glaube, das ist dann einfach auch wichtig, ein langfristig ausgelegtes, gutes Progressionsschema. Und was meines Erachtens nach zu wenig Beachtung findet, und ich bin selbst, ich suche selbst nach Möglichkeiten, um das mehr in mein Coaching zu integrieren, ist es, die externen Faktoren zu berücksichtigen. Ich hasse Verletzungen und ich versuche sie zu verhindern und es gelingt mir nicht. Klingt jetzt sehr bewerbend für meine Arbeit, aber ich schaffe es auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, dass ich manche verhindere, die vielleicht sonst passieren würden, aber ich schaffe es auf jeden Fall nicht, alle zu verhindern. Natürlich sind wir da in einem Disput zwischen, wir wollen Leistung steigern, ja, und wir wollen die Leute gesund halten, weil wenn ich jetzt nur Gesundheitssport machen würde, dann würde mir auch nichts wehtun. Also jetzt überspitzt gesagt, vielleicht würde man mal irgendwo mal was zicken, aber wenn ich jetzt halt ins Training gehe und jetzt nicht danach strebe, mich zu steigern, das wird natürlich dann auch nach mehreren Jahren immer schwieriger, da wird diese Range, sage ich jetzt einmal, immer kleiner, in der ich ausreichend, aber nicht zu viel mache. Und gerade in diesem Bereich, wenn da die externen Faktoren und externen Stressoren auch noch dazukommen, dann ist die Belastungstoleranz von dem Athleten einfach geringer. Und ich habe das jetzt schon öfter erlebt, dass sich dann Personen teilweise im Deload, teilweise mit Lasten, die deutlich unter dem liegen, was sie normalerweise machen, vielleicht noch im Warm-up oder einen Ramp-up-Satz dann unter Anführungszeichen verletzen. Mhm. Und dann redet man mit ihnen und dann heißt es, ja, ich war extrem gestresst, ich habe da extrem spät trainiert, ich war mit den Gedanken woanders, ich war nicht konzentriert. Und ich glaube, dass das, die Berücksichtigung der externen Faktoren, sowohl auf Makroebene als auch auf Mikroebene auch für langfristigen Fortschritt extrem wichtig sind.
Ja, ich finde es auf jeden Fall. Ich finde es immer so spannend, wenn man dann zum Beispiel jemanden hat, den man schon länger coacht, und diese Person war zum Zeitpunkt des Beginns des Coachings vielleicht Student oder Studentin. Und dann beginnt dann das in Anführungszeichen richtige Leben und dann haben sie auf einmal deutlich mehr Verantwortung zu tragen. Ne? Irgendwie einen Job, der auf einmal irgendwie nicht so, ich weiß nicht, in der Regel dann irgendwie vielleicht eine Bachelorarbeit oder Masterarbeit geschrieben, und da kann man sich ja wirklich irgendwie den Tag so gestalten, wie man es möchte, hin zu einer 40-Stunden-Woche. Und das dann auf einmal eben vor Augen geführt zu bekommen, weil dann heißt es dann immer so, ist dann irgendwie vielleicht auch ambitionierte Athleten oder Athletinnen, ja, eigentlich glaube ich schon, dass ich das auch genauso weitermachen kann, wie wir es bisher gemacht haben. Und ich meine, man versucht, im Hinterkopf weiß man natürlich, nee, auf gar keinen Fall, aber man möchte einfach irgendwie so, man schaut dann einfach, wie gut man das wirklich umgesetzt bekommt, plant dann einfach deutlich leichter und startet leichter rein. Und das Resultat ist dann halt eben genau das, was man erwartet hat. Ne? Also nicht das, was der Athlet oder die Athletin erwartet hat, sondern was man halt eben als Coach hinter dem Rechner erwartet hat. So ein ganz, ganz klassisches Beispiel, ja. Ja, voll. Wie trackst du denn aktuell, um mal bei dem Thema zu bleiben, die Externals? Also wie ich meine, interessiert mich auch einfach als Coach selbst, wie du das handhabst.
Also ich mache es in Google Sheet. Da wäre natürlich eine App cool. Aber gibt halt Vor- und Nachteile für,
ja, ja.
Gegen, das muss man immer abwägen. Aber ich track aktuell die Sätze in den Competition Lifts samt Variationen. Ich track die mittlere Hantellast. Ich track das 1RM und ich track das Volumen, also die Tonnage. Volumen können ja auch die Sätze sein, also die Tonnage.
Ja.
Das sind die Variablen, die ich track, und ich muss sagen, ich nutze das relativ wenig. was ich eher mache, ist, dass ich dann, wenn ich merke, ein Block hat nicht so gut funktioniert, also das kann man so als Überblick hernehmen, diese Parameter. Aber im Endeffekt, wenn ich wirklich dann was anpassen möchte, dann schaue ich mir schon den ganzen Trainingsblock an und jetzt nicht nur diese Statistik da unten oder diese Auswertung und schaue dann, dass ich da halt irgendwo was wegnehme oder irgendwo was dazugebe. Also ich glaube, das gibt einen groben Überblick, aber es in der Kommunikation mit dem Athleten, der Athletin ergibt sich das dann auch irgendwie, dass man irgendwo was wegnimmt, irgendwo was dazunimmt, als dass man sich jetzt dann stur auf diese Auswertung, sage ich jetzt mal unten, verlässt. Aber es gibt einem vielleicht einen ganz guten Überblick, Richtwerte, und es ist für mich speziell im Nachhinein noch ganz interessant, dass ich sehe, okay, wie hat sich das jetzt verhalten, wie ist zum Beispiel die durchschnittliche Handellast jetzt über die in der Vorbereitung angestiegen oder hat sich hinsichtlich der Satzanzahl, hinsichtlich dem Volumen, wie ist das Volumen, beispielsweise ist es abgefallen, was vermutlich bei mir meistens der Fall sein wird, während die durchschnittliche Handellast leicht nach oben geht. Das ist ganz cool, das so zu sehen, aber dass ich jetzt sage, na, ich plane damit, weil ich da sehe, na, die durchschnittliche Handellast, die ist da so und so hoch, deswegen machen wir im nächsten Block das und das, das ist eigentlich nicht der Fall.
Ja. Ja, kenne ich voll. Also es ist eher irgendwie immer nur so ein Safety-Net, auf das man dann zurückgreifen möchte, wenn man es hat. Und es hilft dann auch einfach für die Übersicht. Aber ja, in der Regel ist es dann irgendwie schon dieses, man schaut sich einfach den Block an und man kommuniziert mit dem Athleten oder mit der Person einfach, um halt eben genauere Sachen da zu erfragen und dann auch wirklich vor Augen geführt zu bekommen. Ja, was mich tatsächlich interessiert, weil ich meine, was war denn so dein größter Einfluss, den du als Coach selber hattest, der deinen Ansatz so am meisten geprägt hat?
Also ich würde sagen, ich bin natürlich schon damals, mein Zugang zu Training, den hat sicher der Alex Bürzel damals geprägt, allein weil wir auch da viel gemeinsam trainiert haben. Mhm. Er hat mich da auch 2018, 2020, um den Dreh hat er mich auch gecoacht.
Ja.
Und in der Zeit, muss ich sagen, habe ich mir natürlich von seinem Programming auch viel abgeschaut. Und ich würde sagen, meine ersten Trainingspläne haben sehr ähnlich seinen ausgesehen. einfach wie ich was angeschrieben habe und so weiter. Und ich glaube, das ist auch nicht verwerflich. Weil irgendwo muss man starten, irgendwo muss man sich orientieren. Also das hat mich sicherlich einmal geprägt, beeinflusst. Ansonsten, neben den Ausbildungen, die ich gemacht habe, sicherlich primär auch der Austausch mit dem Umfeld, das ich gehabt habe. Ich habe damals auch viel natürlich mit Hofstädter Peter gesprochen, der jetzt auch Deutscher Bundestrainer, sagt man Bundestrainer oder Headcoach oder wie
ja.
Ist, warum sagt man Bundestrainer auch? Der war damals ja auch Bundestrainer bei uns noch 2017, also mit dem bin ich damals zu den Meisterschaften gefahren. Zuletzt würde ich sagen, oder in den letzten Jahren, sicher auch allen von euch ein Begriff, habe ich mir viel vom Steve Denovi gesehen, wie er auch Sachen anschreibt. Also gar nicht, also vor allem auch, wie er das im Plan umsetzt und seine Überlegungen. Ja. Ich habe natürlich auch Powerlifting Now abonniert, jetzt die letzten Jahre. Da haben wir auch immer wieder was für die Praxis abschauen können. Ich würde sagen, das sind so die praktischen Einflüsse. Und theoretisch, ich habe zum Beispiel seit mehreren Jahren Mess abonniert, wo ich immer wieder Artikel lese. Genau, ich würde sagen, das sind eigentlich meine größten Einflüsse. Ja.
Ja, okay.
Hey, Mess gab es ja auch noch, das habe ich irgendwie mittlerweile ganz vergessen. Das hatte ich auch mal irgendwie. Das hatte ich
Hast du nicht ein Lifetime-Abo dafür?
Ja. Ich?
Ja.
Nee, ich hatte mir das immer mit Freddy geteilt.
Ja, ja, aber hat er nicht ein Lifetime-Abo dafür?
Also ja, das weiß ich nicht. Das kann schon sein. Ich hab da aber ewig nicht mehr reingeschaut. Guter Reminder, müsste ich mal wieder machen. Stimmt. Ja.
Ja. Geil. Ja.
Also ich hätte auch noch eine Frage, aber
Ja, klar.
du gerne.
Du darfst uns auch was stellen.
mich jetzt interessiert, das war eigentlich noch zum vorherigen Thema, weil ich das angesprochen habe, externer Stress, externe Faktoren, bin auf der Suche, eigentlich Möglichkeiten zu finden, wie man den Stress der Athleten, Athletinnen feststellen kann, tracken kann, sage ich jetzt mal. Also die Beanspruchung. Und ich glaube, ihr macht das ja in der App in Trained, oder? Habt ihr da Fragen dann auch, mit denen ihr arbeitet, bei einem Check-in oder dergleichen, um das Stresslevel, sage ich jetzt mal, festzustellen?
Ja, wir haben nach jedem, also es gibt Daily Checks und es gibt Weekly Checks. Also beim Daily Check kann man schon gewisse Sachen ausfüllen, Fragen dazu, wie war der Schlaf etc. Weekly Check dann nochmal ein bisschen genauer. Wie stressig war die Woche? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Auch da nochmal Schlaf. Wie erholt fühlst du dich? Wo hast du Muskelkater? Etc. Also schon hilfreiche Fragen. Das Ding bei Stress und externen Faktoren, meiner Meinung nach, ist immer, die Athleten müssen dann natürlich auch 100% ehrlich sein. Sonst bringt dir die Fragestellerei absolut gar nichts. Und das kommt dann auch immer sehr auf den Athleten oder die Athletin drauf an, wie ehrgeizig und wie falsch ehrgeizig die unterwegs sind. Weil es gibt natürlich auch Athletinnen, die da sehr findig unterwegs sind und wissen, oh, wenn ich jetzt hier angebe, ich habe hohen Stress, dann kriege ich nächste Woche sicherlich nicht so viel Gewicht. Ich will aber viel Gewicht bewegen. Entsprechend wird das dann auch gerne mal nicht so ehrlich ausgefüllt, sage ich mal. Und das ist ein Riesen Thema bei, gerade wenn es um externe Stressoren geht und darum, das zu tracken und auch zu handhaben, dass sie erstens das auch wirklich ehrlich ausfüllen müssen, mit der Konsequenz, dass dann die Woche entsprechend angepasst wird. Und da gibt es ein paar, die das dann schon wissen und vielleicht da nicht so
Ja,
ehrlich in der Form, ja,
missbrauchen.
und missbrauchen. Die zweite Sache ist, dass beim Athleten und der Athletin selber ja auch ein gewisses Verständnis dafür vorhanden sein muss, dass diese externen Stressoren und Faktoren einen Einfluss aufs Training haben können und auf die abrufbare Leistungsfähigkeit und auf die Erholung. Und wenn das noch nicht gegeben ist, gerade wenn man eine Zusammenarbeit startet und dann noch nicht so drüber gesprochen hat, dann ist manchen vielleicht auch gar nicht klar, dass die halbe Stunde Schlaf im Schnitt in der Woche, die jetzt weniger ist, weil irgendwie in der Arbeit mehr zu tun ist oder so, dass das auch Auswirkungen hat. Und die lassen das dann gerne mal einfach hinten runterfallen und sehen das als nicht so wichtig an. Das heißt, das Ganze zu tracken ist meiner Meinung nach auch immer sehr abhängig von dem Athleten und der Athletin selber, weil du brauchst ja den Input, um dann auch wirklich damit arbeiten zu können. Das ist nicht so einfach, wie wenn jetzt, okay, du hast 3x5 mit 190 in Plan geschrieben und es wurde 3x5 mit 190 gemacht zu einer bestimmten RPE. Die RPE ist dann natürlich auch immer Auslegungssache, je nach Athlet, klar. Aber da hast du dann wenigstens die Tonnage, kannst du dir errechnen und du weißt, was passiert ist. Bei so externen Faktoren und Stress ist das immer wirklich, kommt auf den Athleten drauf an, ist sehr schwer zu tracken.
Ja, ich finde, und das ist ein guter Punkt, auf den ich anderweitig eingehen kann, weil ich weiß nicht, ob ihr das in irgendeiner Art und Weise macht. Ich habe darüber auch glaube ich, noch nie mit jemandem gesprochen, aber ich bin jetzt vor kurzem, habe ich das zum ersten Mal, Brad Couillard ist euch ein Begriff.
Mir sagt er nichts.
Das ist ein etwas älterer Coach aus den Staaten. Der ist auch zum Beispiel der Coach von The Swole Fässer, von Marcellus. Der hat auch einige andere Coaches, die er betreut und auch andere erfolgreiche Athleten und Athletinnen. Und er hat jetzt vor kurzem einen Reel dazu gemacht, dass er sich, wenn er beispielsweise Top-Sätze programmt, dass er sich im Regelfall immer vor allem akribisch die erste Wiederholung anschaut und eben versucht zu definieren, wie gut sie gelaufen ist. Und ich finde, das ist etwas, was ich auch sehr gerne mache, weil auch in Bezug auf Stress, wenn ich halt jemanden habe und ich mir, also ich eine gute und solide Einschätzung haben möchte, wie in was für einem State er gerade ist und wie der allgemeine Stress eventuell auch gerade ist. Und da so kann man auch ein bisschen, finde ich, gut beurteilen, wenn eigentlich in der Regel alles immer konsequent läuft und man weiß, okay, wenn wir das machen, dann wird es ungefähr dahin hinführen, aber dann sind da irgendwelche Dips oder sowas mit dabei, dann finde ich, macht sich das auch einfach in der Explosivität im Training bemerkbar. Ja, also wenn man einfach nicht so leistungsfähig ist, dann drückt das extrem die Explosivität und dann ist der Barspeed so holprig. Und das ist, finde ich, auch ein guter Indikator. Ich meine, das kann man natürlich schwierig tracken. Dafür braucht man auch das Coaching-Eye, das sich ja irgendwie im Laufe der Jahre etabliert hat. Aber das ist zum Beispiel auch eine Ma Möglichkeit und beziehungsweise etwas, worauf ich gerne Acht gebe. Ne? Also das heißt auch, das korreliert dann auch sehr gerne damit, wenn man dann irgendwie Fragen stellt und einfach dann von dem Athleten oder der Athletin gesagt bekommt, ja, irgendwie ist gerade einfach so ein bisschen der Wurm bei mir im Alltag drinne und ich schlafe schlechter und ich esse schlechter. Dann zeigt sich das auch, finde ich, zuallererst am Barspeed, weil irgendwie kriegt man dann trotzdem noch das Training durchgeknüppelt. Aber es sieht halt einfach sehr schwerfällig aus und es ist einfach total, also wenig explosiv. Das finde ich auch immer noch ein sehr guter Indikator. Aber ich glaube, man muss einfach, was das angeht, glaube ich, ja, wohl oder übel als Coach in den sauren Apfel beißen und akzeptieren, dass man so etwas nicht wirklich irgendwie vermeiden kann, sondern erst immer so in der Retrospektive, wenn es dann halt schon schlecht gelaufen ist, durch Fragen dann erfährt, ja, hier lief es nicht so gut. Und dann muss man, glaube ich, auch so ein bisschen auf den Menschenverstand von Coaches, von den Trainees appellieren, dass die dann irgendwie über die Zeit lernen, dass so etwas auch wirklich tatsächlich, ja, einfach einen Einfluss darauf haben kann, wie das Training läuft und hoffen, dass sie dann einfach daraus lernen und dann irgendwie auch in der Hinsicht dann mündig genug werden, um dir zu sagen, im Voraus schon, hey, ich krieg eine stressige Woche rein in der Arbeit oder hey, ich, keine Ahnung, meinem Kind geht's gerade nicht gut, das ist krank oder so und deswegen schlafe ich schlechter. Ja, solche Sachen, ne? Ich glaube, da lernt man dann auch einfach draus und man wird einfach reifer als Athlet. Das, glaube ich, gehört auch einfach dazu, dass man im Powerlifting-Age älter wird.
Ja, voll. Da kommt es dann natürlich auch immer noch drauf an. Das ist dann die zweite Stufe der verschiedenen Charakteren von Trainees. Wie gehen die dann damit um? Dann gibt es die wollen trotzdem, das habe ich ja gerade schon gesagt, die wollen sich das nicht so ganz eingestehen. Dann gibt es welche, die ruhen sich dann noch ein bisschen drauf aus. Die gehen dann ins Training und ach ja, bei mir ist gerade eh so stressig, dann brauche ich mich jetzt im Training auch gar nicht mehr anstrengen, weil ich habe ja eine stressige Woche. So, und das spielt dann ja auch immer noch mit rein. Ich denke, das ist sehr, sehr schwierig, zu 100% zu beeinflussen, kann man auch nicht. Man sollte es auf jeden Fall beachten, im Hinterkopf halten, in der Trainingsplanung. Letztendlich sind wir aber auch beratende Instanzen und das sind alles volljährige, erwachsene Menschen oder meistens volljährig, aber schon der Großteil volljährige, erwachsene Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und dann musst du halt auch so ein bisschen darauf vertrauen, dass die dann dir dahingehend zuarbeiten und sich selbst am
Ja.
besten kennen.
Genau, ansonsten, ich glaube, also wir sind, in der Regel sind unsere Podcasts immer so ein bisschen mehr als eine Stunde lang, deswegen würden wir auch wahrscheinlich schon so langsam zum Ende kommen. Also ich würde das gerne mit einer Frage einleiten. Gibt es aktuell etwas, das du irgendwie besonders spannend findest und was dich gerade am meisten beschäftigt? Das muss auch gar nicht irgendwie jetzt spezifisch aufs Programming sein, aber ich hoffe, wir machen damit jetzt nicht noch ein Fass auf, aber vielleicht können wir dann damit ja so einen kleinen Abschluss starten.
Ich glaube, das ist eigentlich genau das Thema, das ich jetzt angesprochen habe. Dementsprechend glaube ich, ist das auch ein gutes Ende. Also ich habe mich jetzt zuletzt ein bisschen mit Fragebögen befasst, die beanspruchen der Athleten darstellen soll.
Ja.
Sowohl auf täglicher Basis als auch auf wöchentlicher Basis. Das heißt, da gibt es längere Fragebögen, kürzere Fragebögen, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass eben die Belastungstoleranz von sehr stark schwanken kann. Also deswegen glaube ich eben, dass es auf Makroebene, aber vor allem auf Mikroebene sehr viel Sinn macht, einfach so wie es vielleicht gehabt hat, mit den täglichen Check-ins das zu tracken. Weil ich aber einfach jetzt, wenn ich so zurückdenke, da gibt es Fälle, in denen es einfach besser gewesen wäre, wenn die Person diese eine Einheit ausgelassen hätte. Und ich glaube, wenn sie diese eine Einheit ausgelassen hätte, hätte sein können, dass die Person nie ein Problem gehabt hätte. Wie gesagt, ist jetzt
ja
eine Überlegung. Mhm. Und wenn man jetzt so die Ermüdung oder die Beanspruchung von der Person mit Hilfe von Fragen feststellen kann, dann wäre das echt eine coole Sache. Weil, wie gesagt, ich habe es eh schon früher angemerkt, dass Personen sich manchmal im Deload, natürlich kann sich hier auch Ermüdung akkumuliert haben, aber auch vielleicht im Warm-up oder in einem vorbereitenden Ramp-up-Satz verletzt haben. Und ich denke, in so einem Fall, was soll man da vom Load-Management anders programmen? Da kann ich nur sagen, ja, geh an dem Tag nicht trainieren, wenn du einfach nicht mental oder allgemein in einem Zustand bist, wo du dich nach Training fühlst. Und das habe ich gerade mit einer Athletin auch schon öfter gehabt, wo ich glaube, dass das einfach sehr sinnvoll gewesen wäre. Aber das, was der Max jetzt erst gesagt hat, ich glaube, das ist super entscheidend. Das funktioniert halt nur bei manchen Personen, die das dann auch ehrlich ausfüllen. Und am Ende des Tages sind das ja alles nur Tools, um die Kommunikation zwischen Athlet, Coach zu verbessern. Ja. Wenn man jetzt täglich telefonieren wird, wird das auch gut passen, theoretisch. Und die Frage ist, ist das zeitlich möglich? Also nein. Und der Punkt ist, auf der manche Personen sind vielleicht auch eher verschlossener und sagen einem gewisse Dinge auch vielleicht gar nicht und sagen das einem dann aber vielleicht in so einem Fragebogen, wenn sie was ankreuzen müssen.
Ja,
Also das sind Möglichkeiten. Wie gesagt, deswegen habe ich gefragt, wie ihr es handhabt. Ich glaube auch, wenn ich so an meine Trainees denke, dass mir sicher nicht alle diese Fragebögen ausfüllen würden, nicht gewissenhaft. Manche vielleicht schon. Und ich glaube, dann gilt es einfach halt abzuwägen. Das sind zumindest meine Überlegungen, die ich mir dazu gemacht habe, dass bestimmten Personen, für die das vielleicht auch wichtiger ist, weil die vielleicht stärkere Schwankungen in ihrer Tagesverfassung haben, das denen vielleicht zu schicken und als denen das als Tool an die Hand zu geben.
Ja.
Das waren eigentlich meine Überlegungen und das war eigentlich das, mit dem ich mich jetzt auch in der Vergangenheit, würde ich sagen, die letzten Tage, Wochen ein bisschen intensiver auseinandergesetzt habe, genau.
Leute, als Appell an der Stelle, um das damit eigentlich abzuschließen, wenn ihr einen Coach habt oder wenn, es ist ja eigentlich egal, aber ihr könnt das auch, wenn ihr euch eigenständig coacht, dann gilt das genauso, aber nicht nur den Plan ausfüllen ist wichtig, sondern halt eben auch solche Sachen, ne? Also irgendwie dann so die Fragebögen beispielsweise, eine Daily Check, Weekly Checks, macht euch Gedanken darüber, weil es einfach Parameter sind, die vorhanden sind, die ihr nicht in irgendeiner Art und Weise, wenn sie schon da waren, beeinflussen könnt, aber sie sind halt trotzdem, sie nehmen halt Einfluss auf euer Training, ne? Und ich meine, solche Sachen sind einfach gute Indikatoren dafür. Ja, alright, Matti, wo können dich denn die Leute finden, wenn sie dich finden möchten?
Auf Instagram, sehr einfallsreich, also mw.powerliftingcoaching. Einen alten YouTube-Kanal habe ich auch noch, da kann man sich meine alten Vorbereitungen auf die EM oder WM anschauen.
Ach geil, das mache ich auf jeden Fall.
Ja, da schaue ich auch mal rein. Das wusste ich gar nicht.
Doch, es sind auch coole Erinnerungen für mich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war es eigentlich auch schon, ja.
Ja.
Also sonst, mein privates Profil ist sonst unterstrich Netti-Metti, aber das ist mir gleich, falls mich wer kontaktieren möchte, ob da oder dort.
Ja.
Genau.
Gut, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr, sehr cool, hat Spaß
gemacht. War auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal.
Ja.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Und dann wünschen wir dir heute viel Spaß auf der Mühlviertler.
Das ist garantiert, ja.
Du kannst ja überlegen, ob du im goldenen Singlet einfach in der Zuschauer als Zuschauer da stehst.
Ich glaube, das passt man immer.
Ja, okay.
Aber dann die Dings, die
Die Grill
Grills.
noch rein. Ja.
Alright.
Alright, alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Boom.